Footballerei. Guten Morgen, Footballerei.
Guten Morgen, liebe Leute. Hier ist die Frühstücksei-Show. Wir sind in der Offseason. Und reden natürlich trotzdem über die NFL. Heute haben wir auch noch ein paar andere Themen. Die ELF ist unter anderem Thema und Flag Football ist auch ein großes Thema, was aber jetzt seit neuestem ja auch mit der NFL verbandelt ist. Dazu kommen wir gleich. Als ja mit dabei sind heute Daniel und Lorenz Regler. Hallo Lorenz. Hallo, und hallo zusammen. Daniel natürlich. Lorenz, einmal kurz, um dich vorzustellen, du hast relativ lange in der European League of Football gespielt als Receiver. Bist, glaube ich, jetzt ist das deine erste Saison, wo du retired bist, also nicht mehr spielst sozusagen.
Genau.
Und stattdessen hast du sozusagen die Seite gewechselt vom Feld an die Seitenlinie oder hoch auf die Kommentatorentribüne und bist jetzt als Experte tätig, richtig?
Richtig, genau. Das heißt, es ist kein kalter Entzug für mich. Ich sitze nicht auf der Couch und denke mir, oh Mann, ich würde noch gerne spielen, sondern ich bin immer noch live vor Ort dabei.
Sehr gut. Und dementsprechend hast du heute auch ein Spiel kommentiert oder warst Experte dabei?
Genau, gestern war ich dann als Experte bei München.
Sehr gut.
In Berlin.
Nochmal, sag nochmal bitte, welches Spiel? Ich habe jetzt durch meinen Gag habe ich das jetzt nicht mitgehört, welches Spiel.
Berlin war zu Gast in München.
Ah ja, okay. Und bist du dann denn vor Ort oder sitzt ihr irgendwo in der Kabine und kommentiert schön, remote?
Vor Ort, dadurch, dass ich auch in München wohne, hat sich das angeboten. Ich glaube, übernächstes Wochenende, nee, kann sogar sein, dass es noch 3 Wochen ist, spielt zum Beispiel Frankfurt bei Nordic Storm, also in Kopenhagen. Und das werden wir dann in München aus der Regie machen oder in Unterföhring aus dem Studio machen.
Cool. Und wie ist es so, also auf der anderen Seite zu sein? Zieht man auch über die Kollegen mal ein bisschen her oder fällt dir das noch ein bisschen schwer?
Ja, ist schon eine Gratwanderung, weil man kennt natürlich auch einige Jungs sehr gut und hat viele Stories, die jetzt nicht TV-reif sind. Aber es macht auf alle Fälle sehr viel Spaß, wie gesagt, nach wie vor dabei zu sein und so ein bisschen aus der eigenen Perspektive, aus der Spielerperspektive zu erzählen, was vielleicht auch gerade eben in den Köpfen der Spieler und Coaches vorgeht in den jeweiligen Momenten.
Okay. Du hast gespielt für die Frankfurt Galaxy, wenn ich das richtig sehe, und bei den Munich Ravens. Das heißt, du hast tatsächlich auch eine Saison unter quasi unserem Commissioner dem Commissioner Stolle gedient, könnte man sagen. Du sollst jetzt nicht, ich will dich nicht herausfordern, dass du irgendwas.
Ich hoffe, er war GM und nicht Commissioner, Flo.
Ja, nein, meine ich ja. Er war nicht Commissioner, er war GM, natürlich. Aber du kennst Stolle also auch.
Genau. Stolle war letztes Jahr bei den Munich Ravens, unser GM. Genau. Und ist, glaube ich, jetzt in Paris, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder?
So ist es.
So ist es. Genau. Auch da, man bleibt nicht lange an einem Ort in dem Sport, vielleicht.
Aber freut mich natürlich, dass er auch der ELF erhalten geblieben ist.
Ja. Wir haben schon gesagt, du warst Wide Receiver. Wenn ich dir noch kurz ein paar Statistiken um die Ohren hauen darf, ich hoffe, sie sind richtig. Gefangene Pässe 117. 1528 Yards und 18 Touchdowns. Kommt das ungefähr hin?
Ich glaube, das kommt hin, ja. Die 18 Touchdowns, das ist das, woran ich mich am meisten erinnere.
Das macht Sinn. Wenn du jetzt, du hast die Seite gewechselt, was würdest du, wir haben ja auch einen ELF-Podcast, ELF Game Time, wir haben auch noch einen Podcast in der Footballerei über das Team in Hamburg, die Sea Devils. Gibt es für dich jetzt nach 2 Spieltagen schon irgendwelche Takeaways irgendwie, was sind die Favoriten für dich? Kann man das überhaupt schon sagen? Oder gibt es irgendwas anderes, was dir besonders auffällt in dieser Saison?
Ja, ich glaube, dass dieses Jahr wirklich das kompetitivste Jahr überhaupt ist. Und das hat man jetzt gestern gesehen in dem Stuttgart. Ich glaube, das erste Mal, oder nicht Stuttgart selbst, weil Stuttgart hatte 2 Saisons, in denen sie nicht so gut waren, aber Jordan Newman als Offense-Koordinator das erste Mal mit 0 Punkten aus dem Spiel rausgegangen ist. Sie haben 6-0 gegen Paris verloren und das zeigt, glaube ich, die Qualität der Liga dieses Jahr. Wien hat dieses Jahr bisher gegen 2 relativ einfache Gegner gespielt. Die sind jetzt nächste Woche bei Rheinfire zu Gast und ich glaube, das wird die erste Standortbestimmung. Aber ich würde sagen, Stand heute ist ganz schwer zu sagen, wer im September im Finale stehen wird.
Okay. Daniel, brennt dir noch was auf der Zunge zum Thema ELF?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, ganz, ganz spannend ja, Lorenz und Nordic Storm, die irgendwie ein neues Team dabei sind, sich sehr gut geschlagen haben, obwohl sich ihr Star Running Back für die Saison verletzt hat, raus ist, der letztes Jahr noch bei Rheinfire gespielt hat. Also für mich ganz spannend, weil wir den Hamburg Sea Devils Podcast machen, wir alle die Fragen, ob es da weitergeht, wissen wir selber ehrlicherweise nicht, weil die Situation mit Schuhen, wir haben das um Schuhen gemacht, der ist seit ganz langer Zeit Teil der Footballerei. Und wir müssen einfach uns sammeln und mal gucken, ob das Sinn macht, wie Schuhen dazu steht. Also da sind wir so ein bisschen auch in seiner Schuld, ehrlicherweise. Ja, von daher, gebt uns da ein bisschen Zeit. Aber also der Bruder von Tua, der dann zu den Hamburg Sea Devils wechselt, da, und also die Sea Devils sahen jetzt nicht schlecht aus auf beiden Spielen. Das eine knapp verloren gegen Paris und oder gegen Madrid und haben jetzt gewonnen gegen Prag. Ich bin also mit Moritz Mack als Quarterback, der okay ist, aber natürlich nicht das Niveau von einem A-Import hat. Wie siehst du Hamburg? Also kann das funktionieren mit Tango Vailoa auf der Quarterback-Position? Der war ja Division 1 Quarterback und zwar, also der hat für seinen College wirklich Standards und Rekorde gesetzt. Der ist einfach nicht schlecht, oder?
Ja, also wie gesagt, ich war sehr begeistert von diesem Signing, auch für die Liga allgemein, einfach weil das ein Name ist, der auch NFL-Fans was sagt. Jetzt ist es der kleine Bruder, der leider keine Chance in der NFL bekommen hat, aber in der CFL gespielt hat. Und ich gebe dir völlig recht. Also vor allem finde ich, dass Hamburg in einer sehr spannenden Division ist mit Berlin, die stark in die Saison gestartet sind, heute ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Und Rheinfire, die definitiv nicht mehr unschlagbar sind wie die letzten beiden Jahre. Und eben Nordic Storm, also die jetzt, wie du es gesagt hast, die ersten beiden Spiele doch relativ deutlich gewonnen haben. Und ich glaube, die erste wirkliche Standortbestimmung für Hamburg wird es dann das Spiel nächste Woche gegen Stuttgart. Weil Stuttgart natürlich nach wie vor definitiv oben mitspielen wird, auch nach der Niederlage gegen Paris.
Ich spiele übrigens in Bremen. Wenn Bremer hier zuhören, verpasst das nicht. Also ich glaube, es ist ganz cool, dass da wirklich im Weserstadion dann so ein Football gezeigt wird. Und danach spielen sie dann ja auch erst in Hamburg. Ich bin leider auf der American Football Madness. Also da könnt ihr uns sehen. Ich weiß nicht, Lorenz, ob du auch da bist.
Ich werde auch vor Ort sein, ja.
Genau, da ist viel Action. Da werden wir auch auf der Bühne sein mit der Footballerei. Wir werden noch ein paar Trikots zusammen mit Stadium Dreams verlosen. Also da passiert einiges. Kommt da gerne vorbei. Gab auch ein paar Tickets bei uns zu verlosen. Die sind alle schon raus. Das wird relativ cool am Freitag und Samstag sind wir zusammen mit Starcar. Genau, ich glaube, ELF reicht damit. Flo, aber lass uns gerne weitermachen in den BNA News oder direkt Flag Football Olympisch, oder?
Genau, also es waren ja, oder haben ja letzte Woche oder unter der Woche waren die nächste Runde Owner-Meetings. Da gab es ein paar Tagespunkte, die zu beschließen waren. Einer davon war, im Endeffekt, ob NFL-Spieler, also anders, Flag Football ist ja olympisch bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles und da steht im Raum, dass oder stand im Raum, dass NFL-Spieler oder ob NFL-Spieler daran teilnehmen dürfen. Das hat die Liga jetzt so entschieden, dass sie es dürfen. Was genau und wie genau und wo genau und was es da für Regularien am Ende gibt. Das steht alles noch nicht genau fest.
Fakt. Wo genau schon? Es ist also, in L.A.
Nee, ich meinte, ja, aber wie sie, keine Ahnung, wie Trainingscamps oder sonst irgendwas aussehen würden, wie werden Spieler freigestellt und so weiter und so fort.
Das ist super interessant, weil es ist nämlich, ich habe mir gedacht, über Olympische Spiele sind ja im August normalerweise. L.A. 28 wird vom 14. bis 30. Juli sein. Da finden natürlich normalerweise die Trainingscamps der NFL-Teams statt, aber es ist eben nicht so direkt vor der Saison. Ich glaube, da kann man ein bisschen was chinchen und vielleicht gibt es in dem Jahr ein Preseason-Spiel weniger und dafür macht man das irgendwie anders. Also ich finde, 14. bis 30. Juli ist dann auch wirklich machbar, oder?
Ja, klingt jetzt erstmal so. Natürlich ist es trotzdem die heiße Phase der Vorbereitung. Und wenn dann da einer deiner Starspieler fehlt, sagen wir es mal so, da haben sich ja schon der ein oder andere geäußert, Justin Jefferson zum Beispiel und auch einige andere, dass sie schon Bock hätten, um olympisches Gold zu spielen. Also wird, glaube ich, ein riesen spannendes Thema noch, wie sich da die NFL-Teams entscheiden. Im Moment steht ja im Raum, dass, glaube ich, ein Spieler pro NFL-Team abgestellt werden darf oder soll.
Pro Nation. Also das ist wichtig. Es dürfen keine zwei Amerikaner von einem Team, aber es dürfte ein Amerikaner und ein Deutscher bei den Detroit Lions dürfte schon abgestellt werden. Also das ist der entscheidende Punkt.
Genau, also ein Amerikaner. Und das heißt also, Amon-Ra könnte für Deutschland spielen und es könnte meinetwegen als Beispiel Jared Goff auch für die USA spielen, wenn er denn wollte oder wenn die ihn wollten, was wahrscheinlich eher nicht der Fall ist, aber das wäre dann möglich. Die USA könnten aber tatsächlich dann mit 10 Spielern aus der NFL, also die Kader sind, glaube ich, 10 Mann stark.
Ich glaube schon 12 sogar, aber 10, also 5 und 5 auf Defense und Offense stehen auf dem Feld, genau.
Genau, und die dürften dann auch 10 Spieler benennen oder 10 Spieler aus der NFL nehmen. Wenn wir jetzt erstmal diesen ganzen Kram drumherum, ob die freigestellt werden, was da spannend ist und so weiter und so fort. Mich interessiert natürlich als erstes mal, weil natürlich, es gibt jetzt ja auch schon ein Nationalteam Flag Football in den USA. Und die Spieler, unter anderem Daryl, ich würde mal Doucette aussprechen, ich weiß nicht, ob das die richtige Aussprache ist, aber der hat sich ja auch schon vor ein paar Wochen mal geäußert, weil er, glaube ich, diese Situation auf sich hat zukommen sehen. Dass er gesagt hat, er sieht sich, dass der Quarterback von dem Team USA, und der hat gesagt, ist der bessere Flag-Football-Spieler als Mahomes. Also er hat sich da schon mal gleich positioniert, und wahrscheinlich auch seine Position so ein bisschen zu schützen, weil das natürlich auch sein und von den anderen Spielern der große Traum ist, Flag-Football zu spielen bei Olympia. Also wo, Lorenz, siehst du denn den oder was ist der große Unterschied im Spiel, und können NFL-Spieler überhaupt gut Flag-Football spielen?
Dass sie es können, das ist, glaube ich, jedem bewusst. Man hat es ja beim Pro Bowl die letzten Jahre so ein bisschen eingeführt. Ich meine, klar, das ist mehr so ein Sparspiel, aber man hat natürlich schon gesehen, dass die Jungs unfassbar athletisch sind. Aber Daniel hat es angesprochen, ich finde den Zeitpunkt sehr spannend, Mitte, Ende Juli. Und es ist ja nicht so, dass sie danach nach L.A. fahren und ein paar Spiele spielen, sondern sie müssen sich auch wirklich darauf vorbereiten. So ein Flag-Football-Playbook ist ein ganz anderes. Das Spiel ist viel schneller auf einem kleineren Feld. Ich glaube schon, dass es da ein bisschen unterschätzt wird, wie viel Vorbereitung da doch in das Ganze fließt.
Aber nur so weit von den Positionen her. Und das ist ja ganz interessant. Quarterback ist so das Erste, wo man denkt, dann denkst du, ja, okay, nehme ich mir einen Josh Allen, den Mahomes oder vielleicht sogar Jaden Daniels dann, der sozusagen mit dem Running-Element total spannend ist, oder Lamar Jackson. Lamar Jackson, ja. Genau, also spannend, weil die eben ja nicht nur werfen, sondern auch laufen können und auch geblitzt wird im Flag-Football. Du kennst dich nun, dadurch, dass du sozusagen das NFL-Flag-Programm sportlich leitest, sehr, sehr gut mit dem Sport aus. Was für Typen, Lorenz, sind denn wirklich dabei? Also wen will man eigentlich sozusagen dabei haben an Spielertypen, die dir am Ende mal was bringen? Sind das typische NFL-Spieler, oder ist das nochmal eine andere Art von Bodytype, eine andere Art von Thema, also neben dem taktischen?
Ich glaube, dass das auch so ein bisschen an der Philosophie der Coaches hängt. Aber definitiv ist es im Flag Football so, dass du schon Receiver willst, die auf jeden Fall auch Yards after Catch machen. Jetzt ist aber ganz wichtig, Yards after Catch im Tackle-Football kann anders ausschauen oder schaut häufig auch anders aus als Yards after Catch im Flag-Football. Es gibt auch viele Moves im Flag-Football, die man wirklich trainieren muss, wie zum Beispiel diesen Hip-Move oder einen Dip, um eben dem Defender zu entgehen. Und das, das bedarf einfach Training. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass die Athleten das auf alle Fälle umsetzen können. Und ich bin auch gespannt, wie man jetzt, sagen wir mal, als Normalsterblicher zum Beispiel einen DK Metcalf auf einer Fade-Route covern will, wenn man dem gegenübersteht. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist der Hype aktuell relativ groß. Aber wenn es dann so ein bisschen drauf ankommt, okay, wie viel Zeit verpasse ich denn aufgrund dieser Vorbereitung auf meine NFL-Saison, bin ich am Ende mal gespannt, wie viele Spieler am Ende tatsächlich aus der NFL kommen in diesem Kader der USA.
Jetzt ist, ich glaube, die USA ist ja trotzdem, stand jetzt auch schon mehr oder weniger das Nonplusultra in dem Sport, oder? Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, ja, aber international ist richtig, ne?
Ja.
Genau. Also am Ende müssen wir doch auch wieder, es ist doch, also die USA als Nation oder wenn es darum geht, den Medaillenspiegel und so weiter nach oben zu treiben und sicher Gold zu holen, könnte man im Moment, sage ich jetzt mal, auch davon ausgehen, dass man die NFL-Spieler gar nicht dafür braucht. Die NFL ist aber ja, wie wir alle wissen, und ein großes Geschäft, und sind auch immer daran interessiert, sozusagen den Geschäftsaspekt oder mehr Einnahmen zu generieren. Und das ist also aus meiner Sicht doch wahrscheinlich der einzige Grund, warum die NFL so heiß darauf ist, so wie es jetzt aussieht zumindest. Sie haben das ja auch einstimmig verabschiedet bei den Owner-Meetings, dass dass dadurch das Spiel international und auch die NFL international weiter wachsen können und sich weiter präsentieren können, weil am Ende des Tages ist ja das die einzige Variante, wie du jetzt gefühlt in jedem Land der Welt Football spielen kannst, ist Flag Football. Du brauchst nicht viel, du brauchst keine Ausrüstung. Jetzt, klar, du brauchst die Flaggen und so weiter, aber du brauchst keine Helme, keine Pads, keine was weiß ich nicht alles. Ist es also am Ende doch eher nur ein Business-Move, oder Daniel?
Naja, man muss dazu verstehen, dass Flag Football bei den Olympischen Spielen nur da ist, weil die NFL da unglaublich viel Geld reingesteckt hat, unglaublich viel politisch auch sozusagen Druck gemacht hat. Und das ist ja sozusagen ein Move, den sie mal haben wollen, damit Flag Football wächst. Flag Football ist, glaube ich, immer noch weltweit die schnellst wachsende Sportart vor Padel, Tennis und all dem, was sonst noch da ist. Oder gibt's ja ganz viele neue Sportarten immer, aber Flag Football ist das schnellste, auch in Deutschland. Bei Lorenz in dem Programm sind jetzt irgendwie über 300 Schulen dabei, also auch in Deutschland wächst das massiv. Und klar geht's darum, dass du da keine No-Name-Quarterbacks und Receiver haben möchtest, sondern die NFL möchte natürlich auch gerne einen Patrick Mahomes als Quarterback haben oder einen Justin Jefferson als Receiver haben, weil dann schalten die NFL-Fans auch zu Olympia ein. Olympia sieht, okay, krass, das ist ein Sport, wo wir im Gegensatz zu Breakdance, das war ja eher so kurios und haben ein paar Leute eingeschaltet, aber es war jetzt kein Publikumsmagnet, aber so ein Flag-Football könnte echt relevant werden von Olympischen Spielen, wo wir sehen, krass, die ganzen NFL-Fans, größte Sportliga der Welt, die schalten alle ein, weil die großen Stars da mitmachen. Und ich glaube, das ist der Effekt. Also ich glaube, am Ende werden die gezwungen, dann die Topstars da reinzuholen. Dann sind noch vielleicht 1, 2, 3 Leute, die vorher auch schon da waren. Und körperlich, und ich glaube, Lorenz, das ist ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass die nur vorher in die Vorbereitung, ich glaube, die werden 2 Jahre davor, also 2026 schon anfangen, Flag Football in der Offseason zu spielen und sich vorzubereiten in diesen Teamstrukturen. Und die werden das Jahr davor massiv nutzen, damit sie da eben auch gut drin sind. Und dann am Ende haben die natürlich die physikalischen und die insgesamt Fähigkeiten, um dann auch gut zu werden in Flag Football. Ich glaube, jemand, der sein Leben lang Football gespielt hat, der wird dann schon den Shift kriegen zu 5 gegen 5, was ja schon weniger komplex ist. Also ich glaube, da gibt es Eigenarten, aber ich glaube schon, dass ein 11 gegen 11 auf dem Platz mit all den Moves komplexer ist als Flag Football. Dieses anderes, Lorenz.
Ja, ist schwierig zu sagen, weil es natürlich, du nimmst letztendlich ja einfach die schweren Jungs raus. Und für die Receiver wird es eh nicht klar. Der Football-IQ ist so hoch, da gebe ich dir recht, dass die das auch umsetzen. Aber mir geht es vor allem auch darum, weil du das gerade eben angesprochen hast, ich glaube, dass das eine Regelung ist, die auch für alle dann akzeptabel wäre, dass du sagst, okay, ich meine, klar, die USA ist dadurch, dass die Olympischen Spiele in L.A. sind, schon qualifiziert. Aber die Jungs müssen vielleicht dann schon die ein oder andere Nationalmannschaftsmaßnahme mitgemacht haben. Also genau wie du gesagt hast, weiß ich nicht. Dieses Jahr ist zum Beispiel ist Europameisterschaft. Ich glaube, nächstes Jahr ist nochmal Weltmeisterschaft. Und dann 27, wenn mich nicht alles täuscht, nochmal World Games. Und dann könnte man natürlich sagen, okay, die bei Olympia dabei sind, sollten bei so einer Maßnahme auch schon mal mitgewirkt haben.
Also vielleicht auch da rausgehen aus den USA, mal zum deutschen Team zu gehen. Da haben wir ja mit, ich glaube, Klever heißt der Kollege, Benjamin Klever, weil ich so im Kopf habe, einen Quarterback. Und wir haben ja keinen NFL-Quarterback aktuell. Wir haben auch keinen ELF-Quarterback. Moritz Mack jetzt dieses Jahr, glaube ich, diese Woche der erste Starter in der ELF, der gespielt hat. Und ich glaube, das ist ganz spannend. Klar, ein Amon-Ra, wenn der will und sein Bruder will, werden EQ und Amon-Ra werden auf jeden Fall für Deutschland spielen. Aber dann kommt ja danach ein Marcel Dabo zum Beispiel, der jetzt bei den Colts nicht mehr dabei ist, der ja aber trotzdem auf einem Niveau trainiert hat, sich vorbereitet hat, in den letzten Jahren davor auch in der ELF gespielt hat. Der wäre ja sensationell als DB. Und ich glaube, die vorher mal zusammenzuwerfen und zu gucken, was sind die jetzt für Spieler, was machen die da, dann wird es wirklich spannend, wer da reingeht. Ich meine, Lorenz, vielleicht hast du auch noch Lust, da nochmal die Cleats anzuziehen.
Ja, es juckt natürlich schon in den Fingern, aber auch da merkt man gerade eben so einen Shift in der deutschen Nationalmannschaft. Also ich spreche jetzt speziell von der Herren-Nationalmannschaft, die seit diesem Jahr einen neuen Headcoach haben und der aktiv auch Tackle-Footballer eingeladen hat und gesagt hat, okay, wenn ihr auf diesen Zug aufspringen wollt, dann müsst ihr das aber jetzt machen. Und ein sehr gutes Beispiel ist jetzt hier zum Beispiel Justin Schlesinger, Receiver bei Rheinfire, der die letzten beiden Jahre die ELF gewonnen hat. Und jetzt eben gesagt hat, okay, ohne jetzt despektierlich zu klingen, aber was will ich noch mehr? Ich habe jetzt zweimal hintereinander die Championship gewonnen, habe meine 6 Touchdowns im Jahr gescored, aber viel mehr wird's wahrscheinlich nicht. Aber für Deutschland bei Olympia dabei zu sein, dann nehme ich auch in Kauf, dieses Jahr schon für Ryan Fire das eine oder andere Spiel zu verpassen, weil ich eben in der Flag Football Nationalmannschaft bin. Und ich glaube, genau das ist der richtige Weg, weil Tackle Footballer nicht automatisch die besseren Athleten sind, jetzt vor allem in Deutschland. Aber wenn du diesen Transfer gehen willst, dann musst du den eben so früh wie möglich gehen. Und da ist Deutschland gerade auf einem guten Weg. Und ich bin gespannt, wer am Ende jetzt dieses Jahr im September ist die Europameisterschaft in Paris. Also da können wir schon auch schon mal
werben. Wir sind amtierender Europameister, oder?
Genau, sie sind amtierender Europameister. Wie viele Jungs wirklich aus dem Tackle-Football dann auch im finalen Kader stehen? Das wird spannend zu sehen.
Heißt das dann jetzt, dass sollte man dann den Pro Bowl hinter den Super Bowl verschieben, weil das jetzt eine ganz neue Bedeutung bekommt, damit dann auch die Topstars, die am Ende in den Playoffs noch dabei sind, dann auch die Möglichkeit bekommen, Flag Football zu spielen?
Ich glaube, es war jetzt so, der Pro Bowl war jetzt mal so der erste Taste, so hey, es gibt Flag Football und zwar auch im Erwachsenenbereich, nicht nur als quasi Heranführung an Tackle Football. Und jetzt bin ich gespannt, inwieweit die NFL das Ganze weiter ausbaut, um das Ganze eben auch in den USA noch populärer zu machen.
Ja. Aber vielleicht nochmal ganz kurz einen Nebenhinweis. Mona Stevens, ich glaube, sie hat heute Geburtstag, das war ja herzlichen Glückwunsch. Die hat angekündigt, gestern Geburtstag, wenn diese Folge rauskommt, auch da wieder Brain Fog hier. Aber das ist am Ende ganz spannend. Die hat gesagt, sie hört auf mit Tackle Football. Die war ja Nationalspielerin in beiden und sagt, voller Fokus auf Flag Football. Die ist nach Düsseldorf gezogen, soweit ich weiß, spielt jetzt für die Firecats ein Flag Football Team, um eben sich darauf vorzubereiten. Und das große Ziel, also Tackle ist ja viel verletzungsanfälliger am Ende. Sie hat sich da, glaube ich, die Hüfte damals verletzt, geht da raus und sagt, Tackle mache ich nicht mehr, ich mache nur noch Flag Football. Das zeigt so ein bisschen die Bedeutung. Also ich glaube, am Ende ist das wirklich der Traum von ganz vielen, die vielleicht jetzt Tackle, vielleicht jetzt Flag spielen. Und das wird wirklich interessant zu sehen, wo wir dann sind, wenn dann noch NFL-Spieler oder ELF-Topstars, die in der NFL mal gespielt haben, dazukommen. So ein Moritz Böhringer wäre für mich so ein Name, den ich ganz spannend finde, der ja nun in Anführungszeichen gescheitert ist, unfassbar viel erreicht aus seiner Position heraus, aber der jetzt eben zurückkommt. Tight End war groß gewachsen, was glaube ich bei Flag Football immer schon ein Vorteil ist, weil du eben da oben angespielt werden kannst, so ein bisschen Randy Moss-Style, was ja bei dir, Lorenz, ja auch ein großes Thema war, von der du relativ groß gewachsen bist, aber das hilft dir am Flag Football. Also wenn du eben größer bist, kannst du in der Endzone schon mal einen Ball wegpicken. Das ist fast noch wichtiger als normalen Tackle Football und dann eben, also die Separation zu schaffen, ist ja gar nicht so einfach, sondern du musst eher mit Moves, eher sichere Pässe, es ist eher so ein bisschen West Coast Offense, würde ich sagen, die man im Flag Football meistens spielt, sehr dynamisch, sehr kurze Pässe und sehr getimed, dass du wirklich einfach den Ball dahin wirst, du weißt, da ist er gleich. Und ich glaube, genau dieser Spielstil muss eben reinkommen und das ist schon was anderes, als die meisten Teams in der ELF spielen, die dann ja schon, sag ich mal, mehr laufen und tiefe Bälle, weil du dann versuchst, irgendwie dann Separation zu schaffen, weil die athletischen Unterschiede so groß sind. Ich finde, der Unterschied zwischen Flag Football und Tackle Football in Deutschland ist fast größer, als er in den USA ist.
Ja, ich gebe dir auf alle Fälle recht mit dem Timing. Das ist schon unfassbar wichtig und das ist was sehr viel Zeit bedarf, um da eben auch, wir sagen im Football immer, on the same page zu kommen. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, ich meine, Amon-Ra hat diesen Post auch in seiner Story geshared, dass NFL-Spieler zugelassen sind, aber ob er jetzt jedes Mal für ein Camp hier für Deutschland dann rüberfliegt.
Der könnte auch für die USA spielen übrigens. Also ich meine, der ist ja nicht so weit weg, als dass er da auch relevant wäre.
Ja, definitiv. Aber ja, es wird spannend zu sehen, die Entwicklung. Schön ist aber, finde ich auch, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo Flag Football nicht mehr belächelt wird als der kleine Bruder, die kleine Schwester des Tackle Footballs, sondern wir wirklich zwei eigene Sportarten haben, die unfassbar dynamisch sind, ihre eigenen Charakteristiken haben und ja, beide Sportarten dazu beitragen, aber den Football allgemein weiterzubringen. Und das finde ich ist das, was wir am positivsten hervorheben können an dieser Entwicklung.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich glaube, dass es viel mit Business, also aus der Sicht der NFL zumindest, sehr viel Business-Thema ist, um das Spiel weiter zu wachsen zu lassen.
Aber lass uns mal ganz kurz über Amon-Ra sprechen. Ich finde, also wenn man sich den anguckt, dann ist der ein deutscher Spieler in der NFL. Ich glaube, das hat sich so gesetzt. Man kennt den, man findet den cool. Aber er ist noch kein deutscher Sportstar. Also wenn man sich das mal anguckt, dann ist er immer nur Footballspieler, deutscher Footballspieler. Und wenn du dir anguckst, was ein Dirk Nowitzki gemacht hat oder auch ein Leon Dreiseitel jetzt, die kommen ja drüber hinaus und sag mal, deutsche Sportfans gucken schon drauf, wenn Leon Dreiseitel jetzt diese Woche ins Stanley Cup Finale erneut einzieht und das gewinnt, dann ist er plötzlich ein deutscher Sportstar und wird populärer sein als nur in dem Eishockey-Community. Ich finde, für Amon-Ra ist das ein total relevantes Thema. Wenn der in Deutschland ein Sportstar werden möchte, wenn der Silber gewinnt mit dem Flag-Football-Team von Deutschland, mit dem deutschen Adler auf der Brust, dann ist das plötzlich ein deutsches Sportheld, so wie die 3x3-Basketballerinnen zum Beispiel im letzten Jahr bei Olympia. Ich finde, das ist total eine Chance für einen Spieler wie Amon-Ra und auch für andere, nochmal einen ganz großen Schritt zu machen, um auch marketingtechnisch und relevanter zu werden, in Deutschland bekannter zu werden und dann wirklich da reinzugehen. Also auch ein Alex Zverev ist ja ein ganz anderer Spieler geworden mit all den Negativnebel, den er da drumherum hat. Ein ganz anderer Spieler geworden, weil er Gold für Deutschland gewonnen hat. Plötzlich ist es ein deutscher Sportheld. Und ich glaube, das ist nochmal für Amon-Ra, ist das eine riesige Chance und für die NFL in Deutschland eine riesige Chance, da wirklich Helden zu initialisieren, die weitergehen als nur Football und nur sozusagen bei uns in der Community, in der Blase bekannt sind. Also von daher wirklich spannend. Das ist eine riesige Chance für Deutschland aus meiner Sicht.
Gehe ich absolut mit der Aussage. Muss aber da auch mal die Kollegen von NFL Deutschland ein bisschen rügen, die, glaube ich, dann auch letzte Woche diesen Post rausgehauen haben, mit einem möglichen Kader und da drei D-Liner draufstehen. Und das ist einfach eine Position.
Da musste ich auch sehr schmunzeln.
Genau, das ist einfach eine Position, die es im Flag Football nicht gibt. Und das ist eben dann auch wichtig, sich wirklich mit den Eigenschaften der Sportart
Aber lass uns mal durchgehen. So ein David Bader hat der eine Chance? Wahrscheinlich nicht, oder? Also Linebacker, brauchst du Linebacker im Flag Football?
Es gibt einen Blitz, einen designierten Blitz. Das ist das Nächste, was an Linebacker geht. Aber das muss eigentlich mehr oder weniger der schnellste Spieler deines Teams sein, der eben möglichst schnell beim Quarterback ist.
Also eigentlich so ein Special Teams Gunner nimmst du da eigentlich als einen als jemanden, der, also wahrscheinlich ein DB in irgendeiner Form, weil die die schnellsten Spieler genau, auf dem Feld sind.
Oder einen großen, schnellen Linebacker vielleicht, der aber ein bisschen leichter ist. Also da wird schon eng, gebe ich dir recht. Und dann brauchst du halt vier DBs, also zwei Corner und zwei Safety meistens. Die das Spiel aber natürlich auch anders lesen müssen als auf einem großen Footballfeld. Und dann, wie gesagt, hast du einen Center in der Offense, der aber automatisch auf Passempfänger ist. Also
der bringt den Ball nicht, der macht den Snap zum Quarterback und danach wird er dann zum Receiver.
Genau, geht sofort auf Route. Und dann gibt es vor allem im Flag Football häufig die Gegebenheit, dass man mit zwei Quarterbacks spielt, die sich dann im Backfield den Ball hin und her werfen und so das Verteidigen noch schwieriger machen. Und dann eben
die aber auch laufen können, oder? Weil die könnten ja auch Running Back werden, wenn sie sehen, dass da eine Opportunität ist.
Ganz genau. Und das ist eben sehr, sehr spannend zu sehen, dass es schon eine andere Dynamik ist und man nicht so sagen kann, wie jetzt beim Football, okay, wir haben einen Tight End, einen Slot Receiver, einen Outside Receiver.
Stell dich mal vor, Patrick Mahomes und Josh Allen gleichzeitig auf dem Spielfeld. Das wäre schon witzig, oder?
Ja, ich würde tatsächlich auch mit Jaden Daniels und Lamar Jackson gleichzeitig auf dem Spielfeld gehen, weil dann weiß ich wirklich nicht, wie man das verteidigen möchte. Aber ja, es ist spannend zu sehen und da muss man sich aber dann eben natürlich auch als Coach drauf einlassen und relativ schnell planen, okay, wer ist denn wirklich committed, wer ist denn wirklich dabei, das Ganze dann umzusetzen, um dann da eben auch ein schlagkräftiges Playbook auf die Beine zu stellen.
Und ein Thema könnte ja aber auch sein, also wie willst du das jetzt schon? Also wann wäre denn für euch so eine Deadline, wo die das entscheiden müssten? Weil ich meine, das ist jetzt noch 3 Jahre, wenn jetzt Justin Jefferson sagt, er will dabei sein jetzt. Wer weiß, wie der in 3 Jahren, wie fit der noch ist, sozusagen. Also ich meine, wir wissen, in der NFL kann viel passieren.
Ist dann Arch Manning, der Quarterback ist und nicht Patrick Mahomes. Wer weiß das schon?
Wer weiß.
Genau, aber deswegen meine ich ja, weil wir vorhin darüber geredet haben, die Leute müssen sich committen und müssen zu Lehrgängen sozusagen gehen.
Ich glaube, die Offseason davor. Ich glaube, dass das wirklich, dass der Sommer, also dieser Frühling-Sommer-Offseason im Jahr davor das sein wird, also 27. Das wird, glaube ich, der Zeit sein, wo du mehr oder weniger die Kader festsetzt. Da werden ja mehr Spieler, als dann wirklich am Ende auf dem Feld sind, reingehen. Und die USA werden ein neues Dreamteam. Also ich glaube, das wird am Ende auch Dreamteam heißen. Es ist ja vergleichbar, 92 Barcelona, Olympische Spiele, Basketball. Da werden einfach, es wird ein Dreamteam der USA geben. Und das wird schon geil sein.
Glaubst du dann, dass es dann ausschließlich aus NFL-Spielern besteht?
Ich glaube ja.
Also Goodell hat ja heute, glaube ich, in einer Mitteilung verlauten lassen, dass alleine die NFL wird da keine Entscheidung mittreffen, sondern das macht schön USA Football. Er hat aber natürlich schön verschwiegen, dass im USA Football Board diverse NFL-Leute sitzen.
Überleg mal, wer die USA, also wer finanziert die denn? Also die würden ja nicht in der Lage sein, ein Nationalteam alleine aufzustellen, Nein. Wenn die NFL nicht da wäre. Also.
Ey, aber das ist doch immer dieses NFL-Ding. Nee, wir machen da nichts. Und in echt sitzen da natürlich Leute, die alleine schon in diesem Board mit drin sitzen und die werden das schön in die Richtung pushen. Das ist genau das Gleiche wie jetzt, wenn wir, da könnten wir auch in wenn wir sagen, wir haben jetzt das Thema Flag Football abgehakt, da könnt ihr gleich noch was zu sagen, aber das zieht sich ja weiter, diese Art Taktik auch in andere Themen, die jetzt bei den Owner-Meetings durchaus Thema waren. Also dieses, nee, wir machen da eigentlich gar nichts. Also wir nehmen da gar keinen Einfluss, aber wenn ja einer Einfluss nimmt, dann ist es die NFL. Also.
Ja, und Roger Goodell. Also am Ende hat Roger Goodell ja einen einfachen Job und der ist relativ simpel zu definieren. Das heißt, mehr Umsatz machen für die Liga. Die 32 oder die 31 Owner plus die Packers haben ganz klar gesagt, hey, hier, du sollst bis 2030 irgendwie von 20 Milliarden auf, keine Ahnung, 28 Milliarden das Budget hochziehen. Und das ist sein Job. Und da kann man sich jetzt ganz genau überlegen, wie setzt der LA 28 ein? Dann werden da auf dem Platz 10, vielleicht besser 9, aber aktive NFL-Spieler stehen, weil das ist natürlich, also die im US-Dress zu sehen, das ist ja für die Amerikaner noch irgendwie das Beste. Da gibt's auch keine Teams mehr. Die werden zu Superstars. Und ich glaube, die werden hundertprozentig diese Dream-Team-Story erzählen um Michael Jordan und Co. 92. Das werden sie 2028 nochmal machen. Und das definiert das ja. Also am Ende muss der mehr Geld verdienen. Und wie kriegt er die zu globalen Stars, indem er die da auflaufen lässt? Und, also wenn die nicht die Goldmedaille verdienen, dann können die sich auch, glaube ich, also können sich eine andere Nation suchen.
Werden sie dann ausgebürgert alle? Ist Donald Trump dann noch Präsident? Ja, ne?
Donald Trump ist dann noch Präsident.
Müsste ja. Er noch
bis sagen. Anfang 29, leider Gottes.
Genau, also erst Ende 28 sind die Wahlen. Das heißt, er ist auf jeden Fall noch.
Das ist aber voll im Wahlkampf. Also überleg dir, schlecht wird das noch ein Thema. Aber ja, ist spannend.
ja. Gut. Gucken wir mal, wie es läuft. Was sich da noch ergibt, auch mit diesen ganzen Themen drumherum, wir haben es angesprochen, wann jemand sich committet, wie die Lehrgänge aussehen, wer da irgendwelche Versicherungen bezahlt dafür, wenn sich so ein Spieler dann verletzt und dann für eine NFL-Saison ausfällt und so weiter und so fort. Da gibt es sicherlich noch die ein oder andere Sache, die man da klären muss. Aber ja, wollen wir einfach mal weitergehen. Owner-Meetings, Tush-Push, das nächste große Thema, was uns in der letzten Woche und eigentlich im Prinzip seit Ende der Saison ja immer wieder beschäftigt hat bei den Owner-Meetings. Diesmal stand es zur Abstimmung und es ist nicht durchgekommen. Also der Ban, den die NFL gerne möchte oder den Roger Goodell gerne möchte, den hat es nicht gegeben. Die Entscheidung ist, glaube ich, mit 22-10 ausgefallen, 24 Stimmen für das Verbot wären nötig gewesen. Die haben sie nicht erreicht. Das heißt, also zwei Teams fehlen Roger Goodell noch, die er noch überzeugen muss, beziehungsweise zwingen muss, dass sie sich vielleicht das nächste Mal anders entscheiden, damit sie das dann im nächsten Jahr nach seinem Willen endlich verbieten können. Wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen und immer wieder gesagt, dass wir es eigentlich unfair finden, wenn das verboten wird, weil ein Team ist darin sehr gut, die anderen Teams sind darin nicht sehr gut und man nimmt dem einen Team, was darin gut ist oder bestraft es dafür, dass es in etwas sehr gut ist. Die Eagles haben gefühlt jetzt bei dem Owner-Meeting alles aufgefahren, was man auffahren kann. Jason Kelce war da und so weiter und so fort, um quasi klarzumachen, dass das ja ein legitimer Spielzug ist, dass der doch erhalten bleiben soll, sozusagen. Wie, Lorenz, mit dir haben wir ja darüber noch nicht gesprochen. Wie siehst du denn diese ganze Situation um diesen Spielzug?
Ja, ich bin, glaube ich, bei den 10 Teams, die nach wie vor dafür sind, es nicht zu verbieten. Flo, du hast es angesprochen, ein Team ist besonders gut darin. Die anderen Teams finden mittlerweile auch oder versuchen Wege zu finden, auch gut darin zu werden. Also ich glaube, es ist immer häufiger jetzt auch letzte Saison vorgekommen, dass nicht mehr der Quarterback den Tush-Push macht, weil nicht jeder die Statur von Jalen Hurts hat, sondern man vielleicht auch mal da einen Titan hinstellt. Und mir ist jetzt aufgefallen, um vielleicht auch den Bogen zu spannen, dass der Tush-Push mittlerweile auch in Europa angekommen ist. Also ich habe jetzt 2 Wochen hintereinander ihn auch in der ELF gesehen. Bin ich mal gespannt, ob wenn es dazu kommt, dass er verboten wird irgendwann, ob das dann auch in Europa genauso ist oder ob sie dann damit weitermachen. Aber am Ende des Tages ist es ein Play, wo ich sage, okay, jeder weiß, was kommt. Man sollte auch in der Defense dann irgendwann einen Weg finden, das Ganze zu stoppen.
Das haben Teams in den Playoffs ja gut versucht, teilweise mit Rüberspringen, teilweise mit Chris Jones, der sich so schräg hingestellt hat, um sie zur Seite zu drücken, damit die Kraft, die von nach vorne kommt, eben zur Seite weggeht in irgendeiner Form. Da sind sie ja nicht wirklich erfolgreich, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, wieso man das verbieten könnte. Das eine ist gesundheitlich, also wenn es da mehr Verletzungen gibt. Ich habe davon, also es gab jetzt scheinbar ja einen einen Report, dass es mehr Verletzungen geben könnte. Aber ich habe noch nie gehört, dass sich jemand dabei verletzt hat. Also es ist mir nie aufgefallen. Flo?
Nee, genau, ich wollte einfach sagen, das ist ja wieder das, finde ich, das ist einfach der vorgeschobene Grund der NFL, oder ich sage immer der NFL, du würdest dann mal sagen Roger Goodell. Also
was ist die NFL? Ist das die 32 Over?
Nee, das sind die 32 Teams, sind die NFL.
Am Ende von daher sind 22, aber ich glaube, der wichtigere Grund ist Attraktivität des Spiels.
Ja, genau, dazu wollte ich ja gerade kommen. Genau, ich wollte sagen, es wird vorgeschoben, dass es ein medizinisches Thema ist, weil das Medizin, da müssen alle hinhören und sagen, ja, natürlich wollen wir, da kann ja keiner dagegen sein, dass es medizinisch weniger gefährlich ist, sozusagen. Also kann man es ja ruhig verbieten. Am Ende des Tages gibt es überhaupt keine Belege dafür, dass es gefährlich ist. Da hat ja Jason Kelce auch vehement argumentiert und hat gesagt, keine Ahnung, wenn ich nur für diesen Spielzug auf dem Feld stehen würde, dann würde ich heute immer noch spielen. Wenn das alles wäre, was ich machen müsste, würde ich immer noch spielen, weil das kann ich machen, das ist nicht gefährlich und wie auch immer. Natürlich
Leider wiegt er jetzt 25 Kilo weniger und würde wahrscheinlich nicht mehr den Impact haben.
Aber
lass uns mal über die Attraktivität reden, Flo. Ich finde das nämlich, also.
Nein, natürlich ist das ein Thema, aber ich finde es so schwachsinnig, sich dahinter zu verstecken und es versuchen als medizinisches Thema. Natürlich ist es ein reines Attraktivitätsding. Du willst kein Play, was zu 100% funktioniert, auch wenn es nicht 100% sind.
Ich glaube, ich bin bei 78% oder ich glaube, die Kälte ist immer 92% gesagt. Aber es ist total lame, wenn du sehr sicher es schaffen kannst und es ist nichts, was irgendwie spektakulär ist, nichts, was gut aussieht, sondern die drücken rüber und die Leute schalten einfach ab, gehen auf Toilette und holen sich irgendwie neue Snacks, wenn das passiert, weil sie ja schon wissen, was da passiert. Das ist, glaube ich, das Problem, was man da hat, dass es eben unattraktiv ist. Und da muss man sich überlegen, möchte man das oder möchte man das nicht? Ich würde es gut finden, wenn die Liga eine Lösung dagegen findet und dann sagt, okay, jetzt, wo es auch nicht mehr relevant ist, dann verbieten wir es. So ist es eben total blöd, weil die Eagles einen Way to Win gefunden haben, wie sie eben sicher First Downs in knappen Situationen.
Tom Brady ist, glaube ich, der König des normalen Quarterback-Sneaks gewesen. Das haben die Patriots auch
perfektioniert.
Und da wurde auch nicht darüber nachgedacht oder hat man es nicht gemacht. Und die NFL hat selber, ich glaube, Anfang der 2000er hat man die Regel geändert, dass Leute gepusht werden dürfen. Also die haben selber sich diesen Bock geschossen.
Aber dann, Flo, erklär mir mal, wieso das jetzt dann sozusagen verboten werden soll und davor nicht.
Nee, ich bin ja gar nicht dafür, dass es verboten wird. Ich will ja nicht, dass es verboten wird.
Nee, aber was hat sich geändert zu der Tom Brady-Situation zu jetzt zu den Eagles? Du willst mir ja nicht erzählen, dass sie wegen Tom Brady das nicht gemacht haben und jetzt aber machen, weil die Eagles nicht so toll sind.
Ich glaube, wenn die Carolina Panthers diesen Spielzug machen würden und irgendwie 5-12 eine Saison spielen würden, würde keiner darüber reden, dass das ein 100%-Spiel ist oder dass das ein scheiß Spielzug ist. Sondern ich glaube, natürlich ist dadurch, dass es ein sehr erfolgreiches Team das macht und man gerade in dem Spiel gegen die Commanders gesehen hat in den Playoffs, wie absolut irrwitzig das war, dass ich glaube, wie heißt der, Luwu oder der Verteidiger irgendwie dreimal hintereinander versucht hat, über die Line zu springen, jedes Mal Offside war und das einfach unattraktiv aussieht, wenn da nichts vorwärts geht.
Ja, und wir haben eine der schönsten Referee-Meldungen überhaupt bekommen in der Saison, dass wenn es nochmal passiert, einen Touchdown forcen werden. Also die Regelung kannte ja noch nicht mal jemand von uns. Und ohne Frage war das ein Moment. Aber klar, es ist sonst relativ langweilig, weil sie wie so eine Maschine da nach vorgehen. Aber für mich auch kein Argument, das zu verbieten. Und ich glaube, die anderen Teams müssen Lösungen finden, wie sie das verhindern können und wie sie schaffen, da innovativ reinzugehen. Da ist die Frage, ist das möglich? Weil ich glaube, die versuchen das schon sehr massiv, das zu verändern. Ich glaube, wenn am Ende alle 32 Teams wissen, wie es funktioniert, dann wäre es für mich auch ein Grund zu sagen, okay, scheiße, wenn alle 32 Teams in jedem Spiel diesen Tuschpush machen und der unattraktiv ist, dann lass uns das verbieten. Wenn es nur ein Team hinkriegt und alle anderen Teams es versuchen, also Lorenz, bin völlig bei dir, haben viele versucht, aber es hat ja keiner in der Effektivität hingekriegt. Die sind nicht mal bei 50% angekommen. Also da ist ein normaler QB-Sneak war effizienter als ein Tuschpush. Und da muss man sagen, ich finde, der Job ist ja nicht nur, das zu verhindern, sondern zu sehen, da funktioniert was gut. Da müssen noch 32 Teams sich hinsetzen in der Offseason und 20.000 Mal versuchen, einen Tuschpush zu machen, bis sie wissen, was ist denn die Feinheit, die Eagles können und sie nicht. Und das finde ich irgendwie erschreckend, dass der Rest der Liga es nicht schafft, das zu kopieren. Also sonst ist das ja eine Kopierliga zum Feinsten. Also alles wird kopiert. Und wieso schafft kein anderes Team, diesen Tuschbusch zu kopieren?
War das jetzt eine Frage an Lorenz oder?
Frage in den Raum rein. Kannst du auch gerne beantworten.
Nee, ich dachte, du hast Lorenz angesprochen, deswegen.
Ja, ich hab auch keine Antwort dazu. Ich habe es ja so ein bisschen angeschnitten. Ich glaube, dass Jalen Hurts genau der richtige Quarterback dafür ist. Ich meine, was squattet der 600 Pounds oder ähnliches? Also ich meine, das ist natürlich, das spricht natürlich dann auch für die Kraft. Jason Kelce war der überragende Center dafür, aber auch Jürgens, der danach gekommen ist, hat es quasi nahtlos übernommen. Und ja, es ist eine gute Frage, aber es ist natürlich auch, und da finde ich, müssen wir auch so ein bisschen den Fokus drauf legen, es ist eine Situation, die ja wahrscheinlich in jedem Spiel vorkommt, aber wie viel Zeit und Energie willst du auch auf solche Situationen verwenden? Also auf 3. und 1, 4. und 1, also diese kurzen Spielzüge, das ist dann am Ende auch eine Philosophiesache des Coaching-Staffs, glaube ich. Und Nick Sirianni hat eben gesagt, wir sind sehr häufig in der Situation und deswegen werden wir da sehr viel Fokus drauf legen, andere Teams wiederum. Wenn ich jetzt an meine, jetzt oute ich mich hier, wenn ich an meine 49ers denke, ich bekomme Kopfschmerz, wenn ich mir vorstelle, dass Brock Purdy da einen Tush-Push macht und dann unter 500 Kilogramm Fleisch liegt. Also es ist, ja, ich glaube, dass es da viele Faktoren gibt, die da mit reinspielen.
Ja. Ich glaube, am Ende sind wir ganz happy, dass wir es dieses Jahr noch haben, damit am Ende nicht, keine Ahnung, alle Eagles-Fans hier erzählen, wie scheiße die Liga ist und denen sozusagen das Erfolgsrezept genommen hat. Sondern ich bin sehr gespannt, wie sich das verändert und entwickelt, wie die anderen 31 Teams damit umgehen.
Obwohl der ich weiß nicht, ist der Owner, wie heißt der, Lurie? Ist das der Owner? Nee, das ist der GM. Nee, wer ist Lurie bei den
Roseman ist der
GM. Ich glaube, der GM, aber wer ist Lurie der... Irgendwas Owner? Nee. Auf der, jedenfalls, der war auch, könnte man jetzt kurz rausfinden. Das ist
Jeffrey Lurie.
Ja, der hat ja auch eine Rede gehalten und hat da auf dem Meeting und hat gesagt, dafür hat er auch Kritik einstecken müssen, auch von den anwesenden NFL. Also Troy Vincent, glaube ich, hat ihn direkt angesprochen. Er hat ja sowas gesagt wie, was ihr heute entscheidet, ist am Ende egal. Es ist für uns wie ein Wet Dream eines kleinen Jungen, weil wenn ihr es verbietet, dann sind die als Eagles so stolz und können uns so abfeiern dafür, dass alle anderen uns was verboten haben, wo wir besonders gut sind. Und wenn es bleiben darf, dann können wir feiern, weil wir es weitermachen dürfen. Ja. Es ist schon, glaube ich, ein grundsätzliches großes Thema, einfach auch in diesem Zusammenspiel der Owner und Owner und NFL und das ist so ein kleines Eagles. Kräftemessen auf jeden Fall.
Also ich finde, das sind auch die Eagles in ihrem tiefsten Art und Weise als Rebellen, als Underdogs vor knapp 10 oder 8 Jahren gegen die Patriots. Ich finde, das ist die Art und Weise, wie die Eagles sich hinsetzen und sich auch als immer schlecht behandelt, immer unfair behandelt und sozusagen wir sind das Team für den kleinen Mann. Also am Ende sind die Eagles so ein bisschen so und das kommt da auch wieder raus.
Stimme ich zu, ja.
Na gut. Aber wenn wir auf jeden Fall, wahrscheinlich verletzt sich jetzt im ersten Spiel Jalen Hurts und fällt die gesamte Saison aus, weil er unter dem Tush-Push lag und dann feigst sich Roger Goodell eins irgendwie. Aber wir werden sehen, das hoffen wir natürlich nicht. Genau, gibt es zu dem Thema noch irgendwas zu sagen oder wollen wir?
Nee, lass uns gerne weitermachen.
Ich fand das ganz interessant, weil man sich, also ich zumindest relativ wenig mich mit bis jetzt allen, also ein paar kennt man natürlich, aber so mit allen Ownern in der NFL so auseinandergesetzt hat und jetzt so kurz vor dem Meeting oder während des Meetings kam heraus, dass der Owner der Colts, Jim Irsay, verstorben ist, relativ jung, mit 65 Jahren. Und ich eigentlich da erst das erste Mal so richtig, also mich mit seiner Person mehr oder weniger auseinandergesetzt hat oder zumindest den Background. Und ich das ganz interessant finde, weil der ja jemand ist, der wirklich als Kind schon mehr oder weniger als Owner ja oder als zukünftiger Owner erzogen wurde. Also es ist eine andere Situation als jetzt, sage ich mal, bei den Cowboys oder so, wo ein älterer Geschäftsmann oder erfolgreicher Geschäftsmann Jerry Jones irgendwie die Franchise kauft und dann da was auch immer mitmacht. In dem Fall ist das ja so gewesen, dass dein Vater die Colts gekauft hat. Das wäre jetzt so, wie als wenn Jerry Jones Sohn wahrscheinlich irgendwann die Cowboys übernimmt, aber dass man wirklich aufgewachsen ist, quasi mit 13 schon angefangen hat, in diesem Team zu arbeiten und einfach durch alle Instanzen gegangen ist, irgendwann jüngster GM war und sonstiges, bis er das dann übernommen hat, als der Vater gestorben ist. Also fand ich auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, das mal so zu beleuchten, weil ich glaube, dass es da sehr unterschiedliche Charaktere als Owner auch gibt und ganz andere Backgrounds.
Aber er hat auch ganz schön viel Glück gehabt. Er 97 ist er Owner geworden von seinem Vater, wie du gesagt hast. Übrigens Cham, trinkst da eine schöne Dose Köpi, das freut mich sehr. Und 98 ist Peyton Manning in die Stadt gekommen und ist dann Quarterback gewesen. Und damit hat er natürlich eine erfolgreiche Ära gehabt am Anfang seiner Karriere als Owner, die unglaublich war. Und ich glaube, die waren davor schon so eher so ein Shitshow-Franchise, wenn man ganz gemein ist, und haben es dann geschafft, in relativ kurzer Zeit wirklich erfolgreich zu sein, mit Peyton Manning dann auch den Super Bowl zu gewinnen, erfolgreich zu sein, so Marvin Harrison da zu haben, und insgesamt waren sie plötzlich das Team in der AFC neben den Patriots, die eben wirklich gefühlt jedes Jahr dann immer aufeinander trafen und das ausgebattelt haben. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel von Irsay dann auch als positiven Owner gezeigt. Und danach hat man eben gesehen, da hat er Andrew Luck gehabt, nicht so viel Luck mit Luck gehabt.
Naja, aber es ist trotzdem ein guter guter Move gewesen, Luck zu holen, sozusagen.
Ohne Frage, aber da hätte man die O-Line vielleicht auch ein bisschen verstärken sollen. Aber es ist am Ende so, dass das so da hängen geblieben ist. In den letzten Jahren war da schon sehr viel merkwürdige Aussagen und Messages und was auch immer dabei. Also ich finde, also für mich ist in den letzten 5 Jahren hängen geblieben, dass der schon irgendwie so ein bisschen am realen Football irgendwie nebenbei guckt und schon verrückte Dinge macht. Aber der hat einfach unfassbar viel Glück gehabt mit diesen 2 Quarterbacks, die er hatte. Sowohl Manning als auch Luck waren einfach sensationell gut.
Ja, also klar, der hat, ist natürlich, wenn du spielst wahrscheinlich darauf ran, auf diese Situation, wo er, also der hatte ja auch eine Verhaftung oder als er Driving Under the Influence festgenommen oder verhaftet wurde, wurde dann auch gesperrt von der NFL und hat danach so eine Aussage getätigt wie, das wäre nur passiert, weil er ein reicher, weißer Mann ist, irgendwie, dass man ihn da
das zum Beispiel
verurteilt hätte.
Aber auch die Running Back-Diskussion, weißt du das noch? Also sozusagen diese Running Backs sind nichts wert, zahle ich nicht, alles schlimm. Und Jonathan Taylor ist dann irgendwie in Streik gegangen. Also auch das war ja fand ich eine Art und Weise, und jetzt sind Running Backs plötzlich wieder en vogue und werden bezahlt und sind richtig geil mit Saquon Barkley als den Hero. Also der hat ja schon einfach immer sehr hart in irgendeiner Form entschieden und dann auch kommentiert. Ich fand das manchmal sehr wenig sozusagen die Spieler wirklich dann wertschätzen, sondern sehr im Business-Talk dann in irgendeiner Form.
Obwohl ja jetzt, wenn man, also ist natürlich, man redet meistens nicht schlecht über jemanden, der gerade verstorben ist, aber ich habe sehr viele Interviews und sehr viele Artikel gelesen, wo verschiedenste Menschen, ehemalige Spieler, auch Journalisten, den sehr gefeiert haben, auch Tony Dungy und so, schon gesagt haben, dass das ein sehr ein cooler Owner war, ein Players-Owner, und der sich auch abseits des Platzes immer um alle sich Gedanken gemacht hat oder gekümmert hat, und auch, wie gesagt, diese eine Geschichte natürlich sehr unglücklich, aber das war auch einer der einzige, der sich mit seinem Namen hinter oder gegen Dan Snyder zum Beispiel positioniert hat und gesagt hat, der muss weg als Owner.
Definitiv.
Und das hat kein anderer gemacht, öffentlich. Also, wie gesagt, ich fand es einfach nur interessant, weil ich dadurch mal einen anderen Einblick bekommen habe und da mal ein bisschen näher geguckt habe, was sind das eigentlich, oder in dem Fall, wo kommt er her, was ist das für ein Typ, ist das ein reicher Billionär gewesen, der sich das dann gekauft hat? Er natürlich selber nicht, sein Vater schon, aber jetzt sind halt seine 3 Töchter diejenigen, die den Laden jetzt übernehmen, mehr oder weniger, die auch von klein auf da aufgewachsen sind in dem Geschäft, und wird man sehen, ob sie das auch so gut weiterführen können oder gut weiterführen können. Ich fand es einfach nur eine interessante Sache, sich mit dieser Biografie mal auseinanderzusetzen.
Aber ich glaube, dass einfach Jim Irsay auch der Typ ist, der die Colts in Indianapolis gehalten hat. Ich glaube, die waren ja Anfang der 2000er kurz davor, nach LA zu gehen, nachdem die Rams da weg waren. Und dann war es eben ein Punkt, wo er gesagt hat, nee, wir bleiben hier und wir werden hier erfolgreich und wir bauen das Lucas Oil Stadium hier. Und ich glaube, dass die Community da einfach sehr dankbar ist. Und auch Peyton Manning am Ende sagt, die haben ja sehr im Streit getrennt. Der war sehr enttäuscht von Jim Irsay, als er gehen musste und dann noch ein bisschen erfolgreich war bei den Broncos.
Aber er war auch schon sehr verletzt, muss man auch mal sagen.
Also aber er war enttäuscht davon, dass dieses Vertrauen nicht mehr da war und er wollte ja weiterspielen. Aber 5 Jahre später oder 10 Jahre später dann gesagt, okay, der kam auf mich zu und wollte mich dann als Colts-Legende in der Hall of Fame haben. Der hat mir eine Statue dahin gebaut. Also da ist dann auch Dankbarkeit, die später kommt. Das finde ich einfach wichtig, sozusagen, dass es so in allen nur noch zwei Seiten gibt. Naja, aber drei Töchter sind für mich ein Geschenk an die NFL. Weitere weibliche Owner, also Carly, Casey und Kellen, nicht alle mit C geschrieben, sondern eine mit K, aber sehr ähnlich klingende Namen, dass die es jetzt übernehmen zu dritt, finde ich schon sehr cool. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, weil das ja nochmal, also vielleicht ist das Beste, was der NFL passieren kann, mehr Frauen in die Führungsriege zu kriegen. Und das passiert dann jetzt sehr viel früher als erwartet. Und die haben ja alle drei so Funktionen in der Franchise übernommen. Die eine hat das Ticketing übernommen, die andere ist dann teilweise Day-to-Day-Operations, wo sie sich drum kümmert. Und die andere dann eher so ein bisschen über die Stiftung. Also die haben drei wirklich ganz unterschiedliche Rollen in der Franchise. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann passiert und wie sich das entwickelt. Aber das ist auf jeden Fall ein Glücksfall für mich im ersten Schritt.
Ist Lorenz noch da eigentlich?
Ich bin noch da, ja, aber ihr habt euch mit Jim Irsay auf alle Fälle mehr beschäftigt als ich in den letzten Wochen. Mich hat es ein bisschen, also klar, wollen wir nicht drüber rumreden, sehr schade, wenn ein Owner in dem jungen Alter von 65 Jahren stirbt. Ich bin gespannt, inwieweit das natürlich auch die Colts allgemein beeinflusst, denn komplett neuer Coaching-Staff dieses Jahr und sie sind ja eins der Teams, das in Deutschland spielt. Und ich glaube, vor allem die Fanbase der Colts wartet darauf, dass Anthony Richardson mal in Gang kommt und in der doch.
Glaubst du nicht an Daniel Jones?
Wir werden sehen. Aber durchaus in dieser Division, die meines Erachtens auch so ein bisschen up for grabs ist, definitiv auch eine Rolle oben mitspielen könnte. Und zu Daniel Jones habe ich letztens eine crazy Statistik gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, aber der hat fast 1:1 dieselben Career Stats wie
Trevor Lawrence.
Ganz genau. Und Trevor Lawrence wird immer noch als Superstar gehandelt bei Jacksonville. Und Daniel Jones mittlerweile mehr oder weniger als Bust in der NFL, obwohl die Stats, also ich glaube beide 16.000 Yards ungefähr gleich viele Touchdowns, gleich viele Interceptions. Finde ich auch spannend, wie dann so dieses Storytelling durchaus einen Einfluss drauf haben kann, wie die Karriere eines Quarterbacks gesehen wird.
Ja, vor allen Dingen schon wahrscheinlich, wie du aus dem College kommst. Also ich meine, Trevor Lawrence war der nächste Goat sozusagen, als er aus dem College kam. Und Daniel Jones eher nicht. Aber
ich glaube, Statistiken sind aber auch immer nur die eine Geschichte. Ich glaube, das darf man auch mal nicht vergessen. Das ist ein Argument, was man auf jeden Fall nehmen kann. Wie gut ist Daniel Jones wirklich? Das andere ist eben schon auch nochmal, was schaffst du für ein Team? Und ich glaube, dass ein Trevor Lawrence enttäuscht hat von diesem Generational Talent Ticket, das er sozusagen damals im Draft bekommen hat. Aber man hat immer das Gefühl, bei Trevor Lawrence, da könnte noch was gehen. Also ich finde, jetzt gerade mit Hunter und mit der Entwicklung dieses Teams, vielleicht endlich, also der hat ja auch ein beschissenes Coaching am Anfang gekriegt. Also die ersten 2 oder 3 OCs, die da durchgerattert sind, die waren irgendwie nicht wirklich dankbar für ihn. Mal gucken, also bei Trevor Lawrence hat man immer das Gefühl, da könnte noch was gehen. Bei Daniel Jones hat man eher das Gefühl, okay, der wird sich jetzt eigentlich an die Backup-Rolle rutschen. Das Spannende ist, dass es einfach vom Typus her auch kein so anderer Quarterback als Anthony Richards ist. Die haben relativ viel, obwohl, also Daniel Jones, denkt man immer so, ist dieser langweilige, steht irgendwie in der Pocket. Der hat auch viel gelaufen und ist auch mal gestolpert, aber er ist viel sich bewegt, hat viele Rushing Yards geholt. Und ich find's gespannt, dass dieses Duell einfach für mich völlig offen ist. Und da kommen wir jetzt schon ganz tief in die Colts rein und fast in so ein bisschen Preview. Also das wird auf jeden Fall ein interessantes Duell. Also die beiden, das ist nicht so klar, wie man denkt. Und ich glaube, dass Anthony Richardson sehr viel Vertrauen verloren hat durch so Aussagen wie, ich bin jetzt kaputt und gehe mal ein paar Drives raus. Sowas geht einfach nicht. Du musst da brennen und du musst zeigen, was du willst. Und Daniel Jones, nach der Enttäuschung bei den Giants, glaube ich, der kann richtig brennen und richtig Bock haben, nochmal allen das zu beweisen. Und mal gucken, wo es dann hingeht.
Ja.
Und dann haben sie doch noch einen gedraftet, oder nicht? Ja, Riley Leonard haben sie da auch noch gedraftet.
Über den haben wir ja relativ lange geredet. Der ist, glaube ich, aber erstmal.
Und außerdem, der Tight End, der neue, kann auch Quarterback spielen. Also, die haben genug auf der Position, die sich da jetzt streiten können.
Nicht wie die Steelers quasi.
Nee, die nicht. Ja. Obwohl, da ist ja jetzt,
Wir werden beschäftigen sich mit Kirk Cousins, Flo.
Wie bitte?
Ich habe gehört, die beschäftigen sich jetzt noch stärker mit Kirk Cousins, die Steelers.
Ja. Vielleicht geht er dann doch zu den Saints, Aaron Rodgers oder so. Mal sehen.
Da hat er sich ja gerade, also das
ja, hat er sich News,
da hat er sich gerade ein bisschen unangenehm gegenüber geäußert, ja. Da möchte er nicht hin.
Nee. Naja. Wir werden sehen. Ich möchte da nicht mehr weiter drüber spekulieren.
Übrigens, Lorenz, wenn du jetzt los musst, dann entlassen wir dich gerne.
Dann verabschiede ich mich. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns ja nächstes Wochenende. Du hast es ganz kurz angerissen. Wer noch keine Tickets hat, nochmal große Werbung für die American Football Madness in Düsseldorf im Stadion.
Was machst du da?
Wir werden am Samstag mit dem NFL-Flag-Programm ein Turnier spielen, und zwar auf der kleinen Kampfbahn direkt vorm Stadion. Und dann, wenn ihr Sonntag Tickets fürs Spiel habt, da werden wir die Finalspiele vorm Spiel, ich glaube ab circa 14:30, 15 Uhr werden wir da die Finalspiele im Stadion spielen, also U12 und U14 Flag-Football. Und da könnt ihr euch das erste Mal, diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, vertraut mit dem Sport machen. Die Kids haben das in der Schule gelernt, hatten davor keine Ahnung, wie ein Football fliegt, und spielen mittlerweile in einem riesigen Stadion. Da freue ich mich sehr drauf.
Das klingt sehr, sehr cool. Und du machst auch selbst einen Podcast. Mach doch mal ganz kurz Werbung für dich, wer mehr von dir hören möchte.
Ja, sehr gerne. Und zwar unser Podcast heißt Zeug zwischen Elmshorn und Giesing. Und zwar ist es mit einem sehr guten Freund von mir, der aus Elmshorn kommt. Das heißt, aus der Nähe von Hamburg, wie bei euch. Und genau, wir reden unter anderem jede Woche aktuell über die ELF, weil er selbst noch aktiv ist und ich als Experte dann von außen drauf schaue. Aber wir philosophieren einfach auch so ein bisschen übers Leben. Und kommt gerne mal vorbei. Vielen Dank für die Einladung, und Jungs, wir hören uns spätestens nächstes Wochenende.
Gut.
Danke
dir. Das haben wir extra gemacht, dass wir dich jetzt so lange mit Jim Irsay und dich danach erst entlassen haben, dass wir dich noch ein bisschen hier behalten.
Das ist völlig fein. Die Frage ist, kann ich jetzt einfach raus, ohne dass dann alles weg ist?
Das kannst du gerne machen, aber genau.
Aber sind wir nicht eigentlich so wie, also was haben wir denn noch zu besprechen, Daniel?
Ach, wir haben so ein, zwei Themen, wollen wir noch drüber reden, oder nicht?
Ja. Okay, dann habe ich meine Liste hier gerade den Überblick verloren.
Aber ich glaube, du kannst einfach rausgehen und sonst Rivers halt einfach einmal offen lassen. Aber das kriegen wir hin.
Perfekt. Ich freue mich aufs Wochenende. Bis dann, Jungs.
Danke dir, bis dann. Ciao. Ciao.
Dann hilf mir mal kurz auf die Sprünge.
Da haben wir nicht noch andere Owner-Meeting-Entscheidungen? Das war das Gefühl, was ich hatte.
Okay, na klar. Also ja, man könnte jetzt sagen, dass der Vorschlag der NFL über die Lions
ja.
keine positive Abstimmung bekommen hat, beziehungsweise ich glaube gar nicht richtig zur Abstimmung gestellt wurde, sondern er wurde zurückgezogen, weil man glaube ich keine Mehrheit da gesehen hat. Da ging es ja im Endeffekt darum, dass das Playoff-Seeding ein anderes wird, also dass nicht jeder Division-Sieger automatisch oder die Division-Sieger quasi 1 bis 4 gerankt sind, sondern dass es nach den Win-Totals dann eher geht und danach, dass die Setzliste quasi festgelegt wird.
Wie findest du das? Hättest du es besser gefunden?
Ja, ich finde es eigentlich nicht verkehrt, glaube ich.
Ich finde es eigentlich ganz schön, dass der Division-Titel was Besonderes ist und dass der sozusagen dann eben auch eine bestimmte Rolle hat, was dazu führt, dass das teilweise am Ende der Regular Season noch spannend ist, weil man damit eben so ein Homefield-Advantage sich kriegen kann, also die Division einen Wert hat, sonst wird der Wert der Division einfach immer geringer. Und na klar hat man so eine NFC South, wo man teilweise mit negativem Rekord schon dann einen Homefield-Advantage bekommen konnte, aber die bleiben dann ja auch nicht lange. Und ich finde, das ist eben ein Vorteil, der dann schon gut ist und auch dafür sorgen kann, dass mal ein knappes, schlechteres Team, was aber die Division gewonnen hat, dann nochmal jemand anders herausfordern kann. Ich finde es eigentlich gut, so wie es ist, weil es ändert ja nicht wirklich, wer auf dem Feld ist, sondern es gibt dann nur einen kleinen Vorteil mit dem Homefield, das du hast, aber ich finde das okay so, dass der Division-Titel was zählt. Ansonsten ist der Division-Titel, also dann braucht man immer noch gar keine Divisions mehr. Und ich finde es eigentlich cool, dass es diese Rivalität gibt.
Ja, wobei, also du hast es ja angesprochen, also das ermöglicht ja auch Teams, die schlecht sind, die Divisions, dass du in die Playoffs einziehen kannst.
Ja, das würdest du ja sowieso. Das würdest du auch bei dem anders. Division-Titel bedeutet immer Playoffs.
Genau.
Das wäre ja auch immer noch dabei.
Das bleibt ja. Sozusagen. Genau, das meine ich ja.
Aber dann auch einen Vorteil zu haben, weil du eben deine Division gewonnen hast, weil du sie repräsentierst, das finde ich schon fair.
Okay. Ich hätte jetzt einfach gesagt, wenn aber eine Division so schlecht ist, im Overall Standing sozusagen, dann hätte ich nichts dagegen, dass das jetzt quasi das Team, was dann meinetwegen seine Division als zweites beendet, aber trotzdem 13 Siege hat, dann eher das Heimspiel hat vielleicht als der Division-Sieger mit 9 Siegen oder irgendwie so.
Aber nur um jetzt dein Headcoach Mike Tomlin zu zitieren, I'm Division purist, to be quite honest with you. I love the rivalries that is Division play. I love the structure of our scheduling that highlights it. I just categorize myself as a Division purist. I think the Division winner should get a playoff game and a home playoff game.
Ja, also wie gesagt, kann man sicherlich dieser Meinung sein oder finde ich auch völlig legitim und kann ich auf jeden Fall auch was abgewinnen. Sagen wir es so, also beide Seiten haben sicherlich, und das ist wahrscheinlich am Ende dann auch der ausschlaggebende Grund, warum das keine Mehrheit bekommt oder noch keine Mehrheit bekommt. Weil natürlich vielleicht auch jeder Owner, der seine Division gewinnt, gerne dann ein Heimspiel in den Playoffs hat.
Aus durchaus.
Business-Sicht sozusagen. Kann natürlich auch umgekehrt dann sein, wenn du ein Team hast, was jetzt immer gut ist und viele Siege holt, dann kannst du natürlich auch sagen, ja, dann schaffe ich aber kein Heimspiel, weil ich in dieser Division mit Patrick Mahomes bin und da immer nur Zweiter werde oder so. Und dann kriege ich ja nie ein Heimspiel. Obwohl ich 13 Siege habe und dann.
13 Siege, so oft hatten die jetzt auch nicht 13 Siege, die Chargers.
Nein, ich sage es ja nur als Beispiel.
Ja. Ja, ich glaube, am Ende ändert es nicht viel. Also ich glaube, das ist wirklich eher sozusagen für den Spannung oder die Themen jetzt wirklich fast irrelevant. Es ist ein bisschen eine Fairness versus Division Wertigkeit-Thema, aber ich glaube, das ist dann am Ende auch.
Aber also wenn ich das eben so salopp eingeführt habe, also warum ist das eigentlich so oder was, wie siehst du das, warum sucht sich die NFL Teams und sagt denen quasi, dass sie das mal vorschlagen sollen? Warum machen sie das nicht selber?
Also. Ja, es gibt ja immer wieder Themen, die von der, also es gibt ja so eine Regel, Committee in der NFL, die dann schon was vorgibt. Ich glaube, der sich da ein bisschen neutraler versucht zu verhalten nach außen, ist Roger Goodell, der ja zum Beispiel beim Tuschpush schon, glaube ich, klar positioniert war, aber dann nach außen dann sagt, naja, ihm ist das egal, er möchte ja nur, dass es der Liga gut geht. Und ich glaube, dass es die Liga ist am Ende ein Verband aus 31 plus 1, Ownern und denen gehört die Liga und die müssen eben dann auch sozusagen gemeinsam das machen und ich glaube, es hat einfach eine größere Wertigkeit und größere Relevanz, wenn es eben nicht von der Liga kommt, sondern wenn Teams dafür reingehen und es ist am besten, also.
Aber wenn klar ist, dass die NFL das Thema vorgibt?
Ja, weiß ich gar nicht.
Also der Owner, der Coach von den Packers hat jetzt gesagt, weil die sind ja die gewesen, die das Tush-Push-Thema offiziell eingereicht haben, der hat in einem Interview gesagt, sie sind von der NFL gedrängt worden, das Thema einzureichen.
Das habe ich nicht gelesen, aber das ist natürlich spannend, wenn die NFL da sozusagen.
Und das Gleiche ist das mit den Lions gewesen, dass die Lions gesagt wurden, hier, ihr macht das mal mit den anderen. Das macht für mich einfach überhaupt keinen Sinn.
Naja, ich glaube, es geht darum, neutraler zu bleiben, oder? Also ist, dass die Liga eben sozusagen sich nicht so positioniert, wir wollen das machen. Also weil die Liga ist dann ja eigentlich nur der Commissioner mit seinem Team, weil die Liga ist ja einfach alle zusammen. Und von daher, glaube ich, geht es einfach so darum, dass sie versuchen, also der Commissioner versucht, so neutral wie möglich zu bleiben, dass er am Ende nicht verliert. Und dann geht man lieber ein Team, sagt, hey, macht ihr das mal, ihr findet das vielleicht gut. Der Commissioner an sich bleibt neutral, um nicht sozusagen enttäuscht oder negativ oder Macht zu verlieren. Ich glaube, um sowas könnte das so sehr gut gehen. Also das wäre meine Erklärung.
Okay. Allerdings frage ich mich dann, wenn jeder weiß, dass es so läuft wie jetzt, kolportiert ja, das, sozusagen, dann
das
macht
ist das ein
ja,
Thema für sich.
Dann ist das ja auch schon wieder merkwürdig. Es geht ja eigentlich nur um die Außendarstellung sozusagen. Vielleicht möchte er doch irgendwann mal nicht mehr ausgebuht werden.
Das stimmt. Ich habe noch ein Thema, was wir noch nicht drüber geredet haben. Hard Knocks wurde angekündigt. Die Buffalo Bills werden zum ersten Mal sozusagen in der Preseason im Trainingscamp begleitet werden, was ich sehr, sehr spannend finde. Und während der Saison dann, das ist ja wirklich ganz spannend, die NFC East, wo ich sage, hui, ich bin sehr gespannt, dass der offizielle oder der aktuelle Super Bowl Champ dann dabei sein wird mit den Eagles. Das ist schon ein interessanter Einblick, meines Erachtens.
Auf jeden Fall.
Also sowohl der MVP als auch der Super Bowl Champ werden in Hard Knocks zu sehen sein.
Ja. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich habe mir, glaube ich,
noch nicht mal als eure Division dabei
war angeguckt. In meinem Leben eine Folge Hard Knocks angeguckt.
Aber noch nicht mal als die Steelers sozusagen da drin waren, das interessiert dich da nicht?
Interessiert mich nicht.
Krass. Das war sensationell. Also das war als eure Division letztes Jahr während der Saison gezeigt worden. Das habe ich sehr genossen. Fand ich sehr, sehr cool. Es hat nicht mehr das Level, was es am Anfang hatte auf Prime. Und das war ja nicht Hard Knocks, sondern wie hieß die andere Serie? Das war nochmal was anderes. Aber es ist trotzdem, also jetzt wissen einfach alle, was da für ein PR-Impact hinter ist. Aber ich finde das immer noch, ich finde Hard Knocks immer noch schöne Einblicke, die mal anders sind und sich anders anfühlen.
Ja, vielleicht fange ich dann dieses Jahr damit an.
I doubt it, aber na gut.
Ja. Da haben wir sonst noch irgendwas.
Wollen wir noch ganz kurz über die American Football Madness sprechen, weil die Footballerei da ja auch sehr präsent ist.
Genau, ich dachte, ihr hattet das vorhin, du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen erzählt, als Lorenz meinte, er wäre auch da ganz am Anfang der Sendung.
Genau, also
aber hau raus.
Genau, also am Freitag sind wir auch schon da, aber da ist ja größtenteils nur sozusagen für Football-Coaches und für Verantwortliche und so weiter interessant. Also eine B2B-Messe. Und am Samstag ist es dann für die Fans. Wir werden auf der Podcast-Bühne sein um 15:45 und reden mit Kutsche, mit Matthias Gindorf und ich weiß gar nicht, wer ist der Letzte, den wir dabei haben. Ich glaube, müssen wir nachgucken. Wir haben auf jeden Fall noch, achso, Max von Garnier. Bin völlig verwirrt. Max von Garnier ist auch nochmal da. Der wohnt ja nicht mehr in Deutschland, aber er kommt für die Madness aus den USA nach Deutschland und wird dann bei uns auf der Bühne stehen. Und wir reden über die Geschichte von Football in Deutschland. Also angefangen aufs Kasernensport nach dem Zweiten Weltkrieg von GIs hin zu einer eigenen Liga, 1979 gegründet, AVD. Dann eben die Huber-Jahre, die sehr kontrovers waren. Dann kam irgendwann die World League und die NFL Europe. Und dann sozusagen stehen wir jetzt mit RAN NFL als großen Boost und Hype dann jetzt wirklich irgendwie jetzt auch medial in Deutschland angekommen. Und wir sprechen darüber, was so die entscheidenden Faktoren waren, was die einzelnen Entwicklungsstufen waren. Und das wird, glaube ich, ganz cool.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend.
Wird es nicht als Podcast geben. Von daher, wenn ihr seid ihr vor Ort oder ihr werdet es verpassen.
Ah, tatsächlich. Okay. Und das heißt, Tickets gibt's ganz normal über irgendeinen Link, kann man online
gibt's auf, beziehen. Auf der Webseite. Sozusagen. Genau, einfach American Football Madness googeln. Könnt ihr auf die Webseite gehen und Tickets erwerben und dann vorbeikommen. Ich glaube, es gibt auch mehrere Seiten. Wir haben auch welche verlost, wo man noch welche glücklich gewinnen kann. Und dann vor Ort gibt's, glaube ich, relativ viel so Messe-Thema. Es sind ganz viele NFL-Teams vor Ort. Wir werden einen kleinen Stand haben in einem Starker Sprinter, werden wir ein Podcast-Wohnzimmer aufbauen und da auch mit euch reden. Also wenn ihr uns erzählen wollt, was euer tollster Football-Moment war, dann könnt ihr auch hier Teil der Footballerei werden. Das wird als Podcast dann erscheinen. Und ja, danke da an Starker, dass sie das mit uns zusammen machen. Und wir freuen uns sehr darauf, das dann am Samstag mit euch zu quatschen. Wie gesagt, Kutsche ist da, ich bin da. Markus, unser sozusagen Backoffice-Kollege bei der Footballerei, der ganz viel in der Hand hat, ist vor Ort. Und ja, ich glaube, es wird ein wirklich schönes, unterhaltsames Wochenende. Verpasst das nicht, wenn ihr da aus der Gegend kommt.
Auf jeden Fall. Ein klarer Arbeitsauftrag ist hiermit erteilt fürs Wochenende. Und
Arbeitsauftrag? An die Leute draußen?
An die Leute draußen, ja. Okay. Nee, an die Leute draußen, ja.
Genau.
Kommt vorbei.
Ich hatte das, weil ich mehrere Anfragen bekommen habe, Kutsche und ich unterschreiben auch gerne unsere Bücher, wenn ihr die mithabt und gerne sozusagen ein Autogramm drin haben wollt. Was heißt das denn? Ich wollte gerade Signatur sagen, aber es ist gar nicht, was ich meine. Eine Widmung, ein Buch drin haben wollt, dann machen wir das sehr, sehr gerne.
Cool. Gut. Dann, das ist doch ein schönes Schlusswort eigentlich jetzt gewesen, oder? Football Madness
genau.
Steht groß an. Und kommt vorbei.
Ich habe noch was, genau. Wir haben noch, also diese Woche werden unsere Footballerreisen live gehen der Tour. Und ich kann ja zumindest mal ein bisschen erzählen, also wir sind ja jetzt in Gesprächen gewesen, letzten anderthalb Wochen, welche Reisen wann Sinn machen. Vielleicht zuerst zu den Chiefs. Wir wollen zum Spiel der Chiefs gegen die Lions fahren davor dann leider kein Spiel der Texas Tech. Das wäre unfassbar knapp gewesen und da hätten wir so ein bisschen den Charme des Tailgating in Kansas City verpasst. Deshalb werden wir dem Samstag davor zur Kansas State University fahren, zu den Wildcats und da in Kansas, im Staate Kansas, ein Spiel angucken und dann am Sonntag pünktlich zum Lions-Spiel, was für mich also eins der Highlight-Spiele ist. Sechster Spieltag, da entscheidet sich ein bisschen, in welche Richtung die Chiefs-Saison gehen wird. Also ob das wirklich ein entspanntes Regular Season wird oder ob das am Ende dann nochmal sehr anstrengend wird. Das entscheidet sich, glaube ich, da so am sechsten Spieltag herum. Von daher wird das, glaube ich, cool, Amon-Ra St. Brown live zu sehen. Da freue ich mich sehr drauf. Die Tickets sind nicht ganz günstig, aber wir haben da einen guten Deal gefunden und das wird das eine sein. Wir wollen nach New York. Da entscheidet sich noch ein bisschen, was das Spiel sein wird, ob es ein Jets- oder ein Giants-Spiel sein wird. Aber das erfahren wir auch Mitte der Woche dann sozusagen Finale. Dann können wir euch das auch zur Verfügung stellen. Und dann wollen wir nach Florida. Auch da sind noch so ein paar Fragezeichen offen, aber wir wollen auf jeden Fall die Florida Gators sehen, vielleicht sogar im direkten Duell mit der Florida State University, also dann der Universität von Björn Werner, wenn ich es richtig im Kopf habe, also das Duell in Florida haben und dann eben ein Spiel der Tampa Bay Buccaneers. Dazu kann man nochmal gucken, was man noch in Orlando zum Beispiel machen kann. Also da versuchen wir gerade ein attraktives Programm zusammenzustellen. Das sind die drei Reisen. In Florida ist hoffentlich Kutsche dabei. Da müssen wir gerade noch Termine klären. In Kansas und Missouri werden Marius und ich dabei sein vom Das Kingdom Podcast und in New York wird Domi vom Quarterback Sneak und vom Giants Podcast auf jeden Fall dabei sein, wenn es zu den Giants geht. Und ansonsten gucken wir gerade nochmal, wie wir es aufstellen. Aber da gibt es diese Woche mehr Infos und dann freuen wir uns, dass ihr dabei seid und das wird ein richtiges Abenteuer. Also ich glaube, das wird richtig cool. Das Schöne daran, mit der Tour haben wir einen Partner, der wirklich maximale Sicherheit garantieren kann. Also die sind die Nummer eins, die sind NFL-Partner, die sorgen dafür, wenn irgendwelche Flugprobleme gibt, Ersatzflüge zu haben, dass ihr pünktlich ankommt. Die kennen sich sehr, sehr gut aus mit den USA. Die wissen, wie das Ticketing funktioniert, wie die Bustransfers funktioniert. Das ist wirklich so eine Reise, wo man sich reinsetzt, zum Flughafen fährt und danach kümmern sich andere drum von der Reisebegleitung, von allem anderen. Und das freut mich sehr, weil ich habe keine Angst, dass da irgendwas ausfällt und wir uns kümmern müssen und irgendwelche Sorgen haben, sondern dafür ist der Tour da und deshalb habe ich sehr große Vorfreude auf diese Reisen.
Ja, cool. Also
wenn ihr da nochmal mehr wissen wollt, der Footballer-Reise-Podcast von Kutsche sei euch empfohlen.
Auf jeden Fall.
Kommt am Mittwoch. Die nächste Version. Zu Florida.
Tampa. Wollte ich gerade fragen, welche Stadt, welcher Staat?
Tampa, um da noch ein bisschen Lust drauf zu machen auf die eine Reise, wird er mit einem Tampa Bay Buccaneers Fan einmal erzählen, was man da machen kann mit diesem Stadion, mit dem Schiff da drin, was ja immer noch irgendwie sehr beeindruckend ist.
Auf jeden Fall. Ja, cool. Ich glaube, dann sind wir durch für heute.
Yes. Und ungewöhnlich kurz für uns, oder? Für den Montagmorgen.
Was haben wir denn jetzt auf der Uhr? Ich sehe es gerade nicht.
1:11.
11, naja, komm. Also, dafür, dass wir heute nicht 37 Positionsgruppen besprochen. Bei der 19-Uhr-Sendung
wären wir jetzt noch vor der Tagesschau gewesen am Montagabend.
Nee.
Doch, knapp.
Wieso, wenn die 19 Uhr losgeht?
Ja, du hast vollkommen recht, nach der Tagesschau. wir sind vor dem Highlight-Film, dem 2015 Highlight-Film. Du hast vollkommen recht. Es ist zu früh.
Okay, ist ja kein Problem. Einer von uns passt immer auf. So.
Ja.
Cool. Dann, schöne Woche dir. Wir hören uns, ich weiß gar nicht, ob wir uns nächstes Wochenende hören oder wir haben ja so einen Plan, aber da gucke ich dann auch immer erst drauf in der Woche, wie es aktuell ist, wer dann am nächsten Wochenende da ist.
Ich habe mich nicht mal eingetragen, richtig. Aber und, ich bin nächste Woche eigentlich da.
Okay. Dann wird es sicherlich viel zu erzählen geben von der Football Madness auf jeden Fall. Das wird, denke ich mal, nochmal rückblickend ein großer Baustein sein der nächsten Sendung und was wir sonst machen, wird sich in der Woche ergeben, denke ich.
Auf jeden Fall.
Cool. Dann danke ich dir sehr. Auch nochmal an Lorenz, vielen Dank. Vielleicht liegt er jetzt wieder im Bett oder so, muss sich noch erholen, musste sich noch ausschlafen. Das Wochenende war anstrengend. Und vielen Dank auf jeden Fall ihm auch, dass er dabei war heute und uns so einen guten Einblick in den Flag Football, was da so für Themen rund um Olympia dann auf die Teams zukommen oder auf die Spieler und so weiter und so fort. Cool. In diesem Sinne, allen euch eine schöne Woche, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche.
Ciao. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.